Vorab ein kleiner Hinweis. Diese Folge ist ein kleines Weihnachtsspecial, live aufgenommen mit all der Energie und Atmosphäre, die dazugehört. Der Sound ist also nicht wie aus dem Studio, dafür aber richtig nah dran. Und thematisch? Wir springen gemeinsam ins Jahr 2040, dorthin, wo Science Fiction auf Innovation trifft. Also, machen Sie es sich gemütlich und kommen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Wir sind heute live bei der Podcast-Brause und nehmen auch eine besondere Folge auf zum Thema Science Fiction, Innovation und Zukunft. Wir werden heute über verschiedene Science-Fiction-Filme sprechen, über das Genre generell und wie es eben auch unsere Arbeit im Foresight beeinflusst und das Thema Innovation generell. Und das mache ich heute mit zwei Kollegen, auch von Bayern Innovativ. Zum einen Katrin Singer, sie ist die Leiterin des Innovationsmanagements bei uns und versierte Foresight-Expertin, beschäftigt sich quasi tagtäglich mit dem Thema Zukunft. Willkommen, Katrin.
Hallo.
Und Christoph Reitl, mein Kollege, der mich quasi täglich mit den besten Filmtipps versorgt und mich auch täglich ermahnt, dass ich zu wenig gute Filme kenne. Von daher lerne ich heute sehr viel von Christoph, unser Science-Fiction-Kenner. Hallo Christoph.
Hallo Tanja.
Ja, wir drei sprechen heute über Science Fiction, wie gesagt, über das Thema Zukunft, wie wir auch beim Thema Zukunft gestalten, als Bayern Innovativ vorangehen, unterstützen und möchten das ganze Thema eben einordnen. Ich möchte eben aber auch, weil wir hier live vor Ort sind, in das Thema ein bisschen einsteigen mit einer kleinen Geschichte. Und wir haben eine Geschichte mitgebracht, weil wir eben auch immer über Stories kommen, um Themen greifbarer zu machen und lebendiger. Von daher eine kurze Geschichte im Jahr 2040. Es ist ein Mittwoch, der ganz gewöhnlich klingt. Du wachst auf und doch ist es irgendwie anders. Stell dir vor, dein digitaler Assistent hat dir bereits deinen Schlaf analysiert, mit jedem Atemaussetzer inklusive. Der Spiegel im Bad checkt sofort deinen Cortisolwert. Und draußen wartet dein autonomes Shuttle. Und bevor du losfährst, erstmal eine halbe Stunde Deep Work mit Fokus-Playlist und danach ein Hologramm-Meeting mit deinem Team in Bangalore. Klingt ein bisschen nach Science-Fiction, könnte aber schon bald Realität sein. Christoph, Science-Fiction, kannst du das für uns ein bisschen einordnen? Was ist eigentlich Science-Fiction?
Naja, Science-Fiction hat auf jeden Fall immer irgendwo einen Technologiebezug. Wenn ich mir jetzt das Beispiel gerade nochmal so anhöre, das ist 15 Jahre von jetzt. Gefühlt höre ich da gerade auch viel, was auch jetzt gerade schon sein könnte oder wo wir zumindest nah dran sind. Für mich ist Science Fiction auch ganz oft ein bisschen weiter noch in die Zukunft. Wirklich schon noch mal ein gutes Stück weg vom Jetzt und Heute. Der weite Blick. Wenn man sich Science Fiction anschaut, denkt man, okay, das ist irgendwie so Popkultur, vielleicht irgendwo mal 60er, 70er aufgekommen, auch mit dem ganzen Rennen zum Mond. Das hat es sicherlich auch nochmal beflügelt. Aber tatsächlich gibt Science Fiction schon im 17. Jahrhundert. Johannes Kepler schreibt über eine Reise zum Mond. Und da waren die richtig weit weg. Also heute sind wir auch wieder an manchen Stellen weit weg, aber damals war es wirklich unvorstellbar. 19. Jahrhundert, Mitte, so 1851, kommt der Begriff dann das erste Mal auf, Science Fiction. Auch da ganz starker Technologiebezug, Zukunftsbezug, Technologiebegeisterung Mitte 19. Jahrhundert, aber auch Technologieangst. Also es waren immer so beide Pole, die da irgendwo mitgespielt haben.
Doch schon so lange der Begriff, der im Raum ist, klingt tatsächlich sehr interessant. Wusste ich auch persönlich nicht. Was mich aber auch sehr stark interessiert, wenn wir an diese Geschichte denken, Katrin, welche Technologien, die ich gerade so ein bisschen geschildert habe, sind deiner Meinung nach tatsächlich heute schon Realität, wie Christoph sagte?
Ja, vielfältig. Also es wurde ja auch genannt, das KI-Schlafanalyse-Tool, das gibt es ja heutzutage schon über Wearables, also das sind die Smartwatches. Das sind aber beispielsweise auch Schmuckgegenstände wie Ringe, die dort eingesetzt werden, um Schlafanalyse, Atmungsanalyse vorzunehmen. In der Geschichte kam aber auch der intelligente Spiegel vor, der Smart Mirror, der beispielsweise Hautanalysen, Körperhaltungsanalysen schon ermöglicht. Das gibt es ja auch schon mit Multifunktionalität, also dass ich zum Beispiel zu meinem beliebten Streaming-Anbieter gehen kann, dort meine Lieblingsserie anschauen kann, ich kann Musik hören, ich kann das alles machen mit Sprach- und Gestensteuerung, was ja auch vielleicht mit einem Spiegel im Badezimmer ganz praktisch ist. Ich habe gar kein Smartphone mehr in der Hand, ich brauche kein extra Display mehr. Und es hat natürlich auch die ganzen Themen von Komfort, Lifestyle, Fitness-Tracking, Gesundheitsbewusstsein, die da eine Rolle spielen. Dann hattest du noch genannt, das autonome E-Fahrzeug kam, glaube ich, auch in der Geschichte vor. Da sind wir vielleicht noch mit diesem autonomen Fahren, mit diesem Level 5 autonomen Fahren noch mehr in der Zukunftsmusik. Aber jetzt bei dem hochautomatisierten Fahren gibt es ja auch schon viele Pilotprojekte. Beispielsweise, wenn wir an die Großstädte denken, wenn wir an Robotaxis denken, in denen Pilotprojekte stattfinden. Aber auch an der Mobilitätswende, wenn wir schauen, wie kann das Land daran teilnehmen, dass wir On-Demand-Shuttle-Services haben, die beispielsweise durch Applikationen abrufbar sind. Also da ist ja auch schon einiges im Gange. Und auch Hologramme, so wie sie in dem Narrativ vorkamen, ist vielleicht noch etwas mehr Zukunftsmusik in dieser Form, aber hat natürlich seine futuristische Reize auch. Wie werden sich Meetings, wie wird sich Kommunikation verändern? Bei Hologrammen kann man sich ja vorstellen, Mimik, Gestik, Körperhaltung ist dann nochmal ganz anders mit einem Gesprächspartner, wie man das wahrnimmt. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, bei einigen Technologien sind wir da schon voll dabei, andere sind Ansätze, andere sind eben noch weitere Zukunftsmusik, die da genannt worden sind. Ja.
Ich würde mal gerne einen kurzen Realitätscheck machen mit unserem Publikum hier vor Ort, nämlich wer von euch nutzt täglich generative KI wie ChatGPT? Kurzes Handzeichen bitte vom Publikum. Es meldet sich so, würde ich sagen, die Hälfte. Interessant. Und jetzt eine etwas trickere Frage. Wer von euch hat schon mal einen eigenen KI-Avatar erstellt? Oh, ich sehe tatsächlich nur zwei zögerhafte, drei Hände. Von daher schon deutlich weniger. Also wir sehen da auch schon an den Reaktionen im Publikum hier vor Ort, dass das tägliche Generative, mit dem wir uns wahrscheinlich eher in Berührung kommen, durchaus verbreiteter ist als das auch die Entwicklung von eigenen neuen KI-Geschichten. So viel zu generellen dem Thema Technologie, Science Fiction. Ich würde gerne auf ein paar Filme zu sprechen kommen, die wir uns im Vorfeld überlegt haben, um in das Thema einzusteigen. Ich erkläre mal den ersten Film, Her, aus dem Jahr 2013. Da geht es ja darum, dass ein Mensch quasi mit einer KI-Assistenz quasi am Ende zusammenlebt. Also die entwickelt quasi eine emotionale Persönlichkeit, es wird eine emotionale Beziehung. Die KI heißt Samantha und man merkt immer wieder, wie auch im Film dieses Thema emotionale Nähe, Emotionalisierung von künstlicher Intelligenz wirklich eine wichtige Rolle spielt. Christoph, welche Szene oder welches Thema aus dem Film hat dich besonders berührt?
Ich finde, spannend wird es immer dann, wenn so die Grenzen verschwimmen und eben gar nicht mehr so genau erkennbar ist, wo ist Technologie, wo ist Emotion. Und das passiert in dem Film ja wirklich oft, dass es gar nicht mehr ganz klar ist. Aber dann kommt die Szene, wo der Hauptdarsteller feststellt, ja, okay, die KI, er denkt, sie ist komplett bei ihm und ja, diese Beziehung ist was sehr Einzigartiges, Singuläres. Und dann sagt die KI, ja nee, ich führe gerade noch ein paar tausend andere Beziehungen und ein paar hundert davon sind auch sehr innig. Und ja, diese Bubble platzt dann auch irgendwie, weil es in dem Moment halt eben nicht mehr dieses Exklusive, ganz Besondere zu sein scheint.
Die KI hat ja auch so eine Wirkung auf den Herrn, weil er ja auch unter Einsamkeit leidet. Und das Thema Einsamkeit, wie wir wissen, nimmt ja zu in der Gesellschaft teilweise. Von daher, Katrin, wie siehst du die Entwicklung jetzt aus rein technologischer Sicht zum Thema künstliche Intelligenz und Einsamkeit?
Da gibt es ja auch verschiedene Anwendungen schon. Also wenn wir jetzt mal bleiben, erstmal bei dem Film mit Her, mit Samantha, dieser körperlosen Voice AI, die tritt ja in der Darstellung schon sehr positiv auf, wie du gesagt hast, empathisch, einfühlsam. Das heißt, dieses menschliche Bedürfnis, eben damit man nicht alleine ist, wird dort technologisch gelöst. Und da gibt es jetzt von Voice AIs im Prinzip ja schon viele Anwendungen, also zum Beispiel Alexa, Google Assistant, ChatGPT, das kennen wir ja schon alle, aber auch in der sozialen Robotik, wenn wir das mal betrachten, dass es ganz verschiedene Anwendungen schon gibt. Also es gibt tierähnliche Roboter, die zum Beispiel für Demenzkranke eingesetzt werden, für die soziale Interaktion, für Stressbewältigung, die auf Stimme, auf Licht, auf Berührungen auch reagieren. Auf der anderen Seite haben wir auch humanoide Robotik, die in Alten- und Pflegeheimen vertestet wird. Da geht es auch wieder darum, eben soziale Interaktion und eben die Lebensqualität dort auch nochmal zu steigern. Also dort gibt es ja schon vielfältige technologische Ansätze, Pilotprojekte und Entwicklungen auch.
Ich finde, das ist auch so typisch für Science Fiction. Es bewegt sich immer an der Schnittstelle. Immer Mensch, Technologie, die man sich vielleicht so im Jetzt und Heute gerade gar noch nicht vorstellen kann, aber es ist dann doch gar nicht so weit weg. Geht einem, glaube ich, selber so. Wenn man in ChatGPT was eingibt, man bekommt die Antwort und ist immer sofort versucht, ja, so ein Danke hinterher zu schicken. Oder formuliert die Frage besonders freundlich und nett, weil man dann doch irgendwie ein Gegenüber sieht und nicht nur eine tote KI.
Genau, aber es ist natürlich da auch wieder total wichtig, wenn wir so in die Richtung Vermenschlichung von KI gehen, da ist natürlich auch immer mitzudenken, ne? Datenschutz, Jugendschutz, auch emotionale Abhängigkeit, das sind natürlich auch ganz wichtige Themen, auch bei sozialer Robotik oder Voice AI in der Geschichte.
Du hattest ja oder hast ja gerade schon auch so ein bisschen die Kritikseiten kurz angeteasert. Ein anderer Film, der sich ja mit dem ähnlichen Thema beschäftigt, nämlich Autonomie von KI-Systemen, ist ja Odyssee im Weltraum. Relativ alt, von 1968. Und da geht's ja darum, dass quasi auch ein KI-Computer, ein Sprachcomputer ja auch sozusagen ein eigenes Leben entwickelt und die Steuerung übernimmt und dann tatsächlich gegen den Menschen arbeitet. Also das komplette Gegenteil von Her. Und da ist es ja auch so spannend, eben wenn man auf die Science Fiction guckt, dass die unterschiedliche Denkräume ja aufmacht. Ne? Also wir hatten ja auch Stichworte Utopie, Dystopie, beide Welten, die behandelt werden zur einer Technologie. Wie siehst du das, Christoph, wenn du auf beide Filme schaust, aus deiner Science Fiction Brille?
Ja, aus einer Science Fiction Brille, wenn es die so gibt, weil Science Fiction ja auch sehr vielfältig ist, dann wird da ja trotzdem immer ein ganz klassisches Narrativ bedient. Es gibt Gut gegen Böse, da ist es dann manchmal die Maschine gegen den Menschen oder dann wirklich so eine Heldengeschichte, da hatten wir es heute bei der Podcast-Brause auch schon mal drüber, dass KI wirklich unterstützt, wie bei Her, Menschen Fähigkeiten verleiht, die sie sonst selber gar nicht haben. Und in dem Spannungsfeld bewegt sich Science Fiction eigentlich auch immer.
Was glaubst du, Katrin, aus deiner Sicht? Du arbeitest ja mit auch Szenarien im Bereich Foresight, also wenn wir generell über Zukunft sprechen, auch über Zukunft unterschiedlicher Branchen, würdest du sagen, dass eher die Dystopie das Hilfreiche ist oder die Utopie, wenn man sich dem Thema nähern will?
Also im Grunde ist es natürlich oftmals so, damit es über die Dystopie wahrscheinlich leichter ist, weil man sich erstmal leichter reindenken kann in gewisse Szenarien. Aber natürlich beide Seiten mitgedacht. Also wenn wir auch oft über Szenarien sprechen, Zukunftsräume aufstellen, machen wir auch ganz bewusst, dass wir eben verschiedene Zukunftsbilder auch ausarbeiten. Und jedes Zukunftsbild kann für jemand anderen in der Szenariotechnik was ganz anderes ja auch bedeuten. Und das eine ist eine Utopie für jemanden, das andere ist vielleicht mehr eine Dystopie. Und beide haben aber ganz unterschiedliche Facetten, was sie auch bewirken an Ableitungen, an Chancen, aber auch an Risiken beispielsweise.
Ich will dann nochmal zurückspringen. Als der Begriff Science Fiction aufkam, war ja genau dieser Moment. Totale Technikbegeisterung, aber auch totale Angst vor Technologie. Und da geht es ja immer um die gleiche Technologie. Also es geht ja ganz oft irgendwie um die Sichtweise drauf und wie sie zum Einsatz gebracht wird und wie ich dazu stehe. KI per se ist ja weder gut noch böse, ist der Einsatz.
Genau, also in dem letzten Film, den du jetzt eben angesprochen hattest, da war es eben vor allem die Dystopie. Es war negativ dargestellt. Es war misstrauisch. In dem Film hat ja im Grunde dieser Bordnetz-Computer, um sich selbst zu retten, in Anführungszeichen, ja sogar einen der Astronauten sozusagen geopfert, um seine Mission noch durchzuführen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, der erste Film mit Her, mit dem emotionalen KI-Begleiter, ist eher die Sehnsucht, die Hoffnung vielleicht auch, wie KI eben eingesetzt werden kann in der Utopie. Und der KI-Bordnetz-Computer, der eben misstrauisch ist und auch vortäuscht, der würde da im Vergleich dazu eher die Warnung sein, was könnte passieren bei technologischer Übermacht, was kann passieren, wenn man nicht mehr versteht, wie eine Technologie funktioniert, also sozusagen Kontrollverlust auch. Also das eine eher so Hoffnung und das andere so Warnung, Mahnung gegenübergestellt.
Welchen der beiden würdet ihr denn empfehlen zur Auseinandersetzung mit dem Thema künstliche Intelligenz?
Ich glaube, ein ganz klares Ja, den einen oder nee, den anderen gibt es da gar nicht. Ich ganz persönlich bin ein Fan von den Klassikern, von dem her fällt meine Wahl da sehr klar aus, auch wenn es vielleicht die düsterere ist. Aber ich glaube, zur Befassung gerade mit künstlicher Intelligenz musst du alle Seiten betrachten und musst dich von mehr Seiten nähern als nur von einer dystopischen oder einer utopischen, weil die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und auch das liegt in der Natur der Sache. Science Fiction ist eine Erzählform, die sich natürlich ja klassischen Methoden bedient. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, also so ganz schwarz-weiß ist es nie.
Es gibt ja noch einen Film, der eigentlich genau sich mit dieser Frage befasst, nämlich der Film Matrix aus dem Jahr 1999. Was, wenn wir gar nicht merken, dass unsere Realität künstlich konstruiert ist? Kannst du noch mal kurz den Film zusammenfassen? Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen, wahrscheinlich 99 oder 2000, lange her. Ja, die Technologie hat übernommen. Die Menschheit hat verloren. Die Menschen sind in Kuben eingeschlossen und werden dort angeschlossen an ein Computersystem und verbringen ihr Leben letztendlich komplett in der virtuellen Realität. Aber auch da, Technologie funktioniert nicht immer 100%. Ein paar merken es. Es gibt die Brüche in der Matrix und es gibt die ersten, die sich zusammenschließen, um ja dieser Welt zu entfliehen. Und auch da sehr spannend, weil man eigentlich aus dieser heilen, computergenerierten Welt kommt. Die ist komplett vollständig. Irgendwo kommen dann aber die Brüche rein. Irgendwas passt dann trotzdem nicht und die Menschheit versucht wieder Oberhand zu gewinnen mit viel Action, ganz klar, mit viel Technologie, auch das ganz klar rentiert sich anzuschauen.
Das heißt, es geht auch im Endeffekt darum, wie kann der Mensch trotz dieser ganzen technologischen Dominanz dann trotzdem auch am Ende, sage ich mal, als Gewinner hervorgehen. Katrin, was gibt's denn in so einer Art Simulation, in der wir uns bewegen, ja im Film Matrix, was gibt's denn in der Realität heute für Ansätze zum Thema Simulation?
Ja, es ist natürlich bekannt von Extended Reality, also Virtual Reality, Augmented Reality, indem ich zum Beispiel mit einer VR-Brille ja in eine virtuelle Welt eintauche und mit ihr interagiere über meine Sinne. Es gibt aber natürlich auch schon Unternehmen, die im Bereich Brain-Computer-Interfaces unterwegs sind. Das heißt, dass ich auch wirklich über Gedankensignale, über neuronale Signale auch in die digitale Steuerung übergehen kann, was ja auch extreme Potenziale hat. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich könnte Smartphones, Smart Homes, vielleicht Autos irgendwann mal mit Gedanken steuern. Es hat natürlich auch den Vorteil, ich habe einen Kommunikationsweg, da brauche ich gar keine Sprache mehr. Aber auch Potenziale, wenn man jetzt denkt an die Art des Lernens, was sich dort verändern könnte. Und so wie man jetzt bei Virtual Reality jetzt zum Beispiel die Brille hat und man hat ja auch schon diese Sensoren, die beispielsweise an den Händen sind, an den Füßen, an den Rücken, um eben auch haptisches Feedback zu geben. Das kann man sich auch vorstellen, dass es da vielleicht ganze Anzüge noch dafür gibt, um dieses haptische Feedback nochmal hervorzuheben. Aber eben dann auch der Übergang mit diesen Brain-Computer-Interfaces, dass es ist jetzt nicht mehr der Kontakt zur virtuellen Welt über die Sinne stattfindet, sondern eigentlich ja über die Gedanken, also über den Geist, das Bewusstsein im Grunde.
Ich finde das Spannende gerade bei Science Fiction ist ja immer, es bündelt einfach wahnsinnig viel, weil es eben nicht nur das eine Forschungsfeld ist, wo gerade viel passiert oder die andere Anwendung, die vielleicht schon ausgereift ist, sondern es kommt dann alles zusammen. Und dadurch ist jetzt zum Beispiel bei Matrix diese Einbindung so, ja, vollumfänglich. Und irgendwo gibt's dann doch den Bruch drin.
Ich glaube, eine Serie, die eben ganz, ganz viel dieser Technologien bündelt oder vielleicht sogar auch provoziert hat, ist ja Star Trek. Ich weiß, Christoph, du bist großer Star Trek-Fan. Von daher, ich glaube, das muss man nicht erklären, worum es geht in Star Trek generell. Aber was ist deine, oder gibt es eine Lieblingsszene oder eine Lieblingstechnologie, wo du sagst, die finde ich gut, dass die gezeigt wurde und die sich vielleicht auch heute durchgesetzt hat?
Ob es jetzt die Lieblingstechnologie ist, kann ich gar nicht so leicht sagen. Aber es ist eine, an die ich mich wirklich aus Kindertagen ja fast erinnere. Original Series, wer sich da erinnert, Captain Kirk, Spock, Pille, der Schiffsarzt, sind irgendwo auf einem Planeten, super Abenteuer. Ja, und jetzt muss die Kommunikation zum Schiff hergestellt werden. Dann ziehen die ihren Communicator raus, klappen den einmal auf mit einer ultra coolen Handbewegung, beeindruckt ein Kind wahnsinnig. Und dann kommunizieren die von der Planetenoberfläche zum Raumschiff rauf, was heute technisch, glaube ich, da kommen wir alle irgendwo mit. Das funktioniert auch in den Orbit rauf. Damals hat das gewirkt wie aus einer anderen Welt. Also die ersten Mobiltelefone, das kam so schön langsam. Die waren riesengroß, wahnsinnig schwer, hatten einen riesen Akku-Pack dabei. Nichts, was man schnell in die Hosentasche schiebt. Geschweige denn, dass man einfach aufklappt und losredet. Das ist schon sowas, das ist mittlerweile da. Mhm. Hat man sich damals überhaupt nicht vorstellen können.
Glaubst du, wir hätten heute weniger Technologien im Einsatz, wenn Star Trek nicht gegeben hätte?
Ja, was wäre, wenn? Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir weniger Technologien hätten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Technologie anders ausschauen würde. Ich bin wieder bei dem Communicator, wer sich, jetzt weiß ich kein Jahr dazu, aber lange zurück entsinnt, als die ersten Klapphandys aufkamen, Motorola, glaube ich, war so eins, das war genau das. Da konnte man genau auch das machen. Also ich glaube, es hat viel, was Design, was Usability betrifft, beeinflusst. Bei Captain Picard Next Generation gab es die Pads. Das war, heute ist es ein iPad. Gleiches Format, gleiche Benutzung, gleiche Möglichkeiten angebunden an den Schiffsrechner. Du konntest dir das komplette Wissen der Sternenflotte hier auf das Pad ziehen. Auch das, keine Ahnung, Anfang der 90er, unvorstellbar, dass das funktioniert, dass ich da auf so viel Wissen zugreifen kann, dass das irgendwo gebündelt überhaupt liegt. Heute ist es für uns alltäglich, da denkt keiner mehr drüber nach. Macht das Tablet auf, egal von welchem Hersteller das ist, über WLAN oder Mobilfunk hast du deine Daten drauf. Das funktioniert. Also ob es mehr gibt oder weniger, weiß ich nicht, aber ich glaube, es hat beeinflusst, wie Technologie heute ausschaut.
Würdest du sagen, Katrin, Hollywood bedient sich der Forschung oder die Forschung Hollywood?
Ja, ich würde es jetzt mal als gemeinsamen Dialog beschreiben. Also das Bedienen vielleicht
sehr diplomatisch
vielleicht als Wechselwirkung. Also wenn wir es mal so betrachten, wenn die Filmindustrie jetzt einen Film dreht, vielleicht ein Drehbuch erarbeitet und von vornherein Wissenschaftler mit einbindet, dann habe ich natürlich auch die ganze Expertise dieses Wissenschaftlers. Der kann natürlich auch ganz stark diese Stories verändern und anreichern. Und ich stelle natürlich auch sicher, dass ich da immer sehr aktuell bin mit dem, was ich dort auch in diesen Filmen präsentiere. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, damit natürlich auch die Wissenschaft von tollen Science-Fiction-Filmen profitieren kann. Denn die Wissenschaftler waren ja auch alle mal jung und waren vielleicht total inspiriert und euphorisch, als sie da so einen Star Trek-Film gesehen haben und haben sich dafür begeistert und vielleicht die Begeisterung über die Jahre mitgenommen und sich dann eben auch einem gewissen Forschungsthema verschrieben. Das ist natürlich möglich. Und zum anderen ist es auch ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit ja auch. Also man bekommt mit diesen Filmen ja für technologische Felder sehr viel Aufmerksamkeit auch und das kann ja auch akzeptanzfördernd sein. Also es kann Diskurs anregen in der Gesellschaft beispielsweise und das heißt deswegen eher eine Wechselwirkung, Dialog. Und während jetzt zum Beispiel Hollywood oder die Filmbranche eben diese wissenschaftlichen Aspekte in Geschichten erzählt, ist es so, dass ich halt eher wahrnehmen würde, dass zum Beispiel Hollywood inspiriert wiederum die Wissenschaft. Also während jetzt Hollywood eher für viele zugänglich ist und ja vielleicht auch kreativer an Sachen herangehen kann, um das sozusagen, ist natürlich so, dass die Wissenschaft vielleicht etwas langsamer daran geht, aber dafür natürlich faktenbasiert und nochmal kritischer einfach auch, ne?
Ich finde tatsächlich gerade beim Beispiel Star Trek wird es sehr, sehr deutlich. Da waren jetzt nicht nur Drehbuchautorinnen und Autoren beschäftigt, die gute Stories erzählt haben, das auch definitiv. Es war ein ganzes wissenschaftliches Team mit dahinter. Da gibt's ein Riesenkompendium, da ist alles erklärt, wie funktioniert ein Turbolift, wie funktioniert ein Holodeck, wie schaut das aus, wie ist das durchdesignt, also viel mehr, als man eigentlich ja auf dem Screen dann sieht. Das ist wirklich durchdacht. Das ist also um diese Perfektion auch zu zeigen, da ist eine komplette Sprache aufgebaut worden. Du kannst heute Klingonisch lernen, Das ist nicht, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, sondern da ist wirklich…
Kannst du's?
Nein, nein, bin ich tatsächlich, ich war in Sprachen nie so gut und deswegen auch mit Klingonisch, nee, leider nicht. Aber da ist wirklich ein Universum aufgebaut worden und mein Eindruck ist schon, man hat sich da sehr wissenschaftlich auch damit befasst, was bringt Menschheit wirklich weiter, welche Technologie hilft, aber auch gesellschaftlich viel weiter gedacht. Also wie kann zukünftig Gesellschaft funktionieren? Geld ist abgeschafft, die Gesellschaftsordnung funktioniert ganz anders. Das ist jetzt sicherlich nicht in allen Science-Fiction-Filmen so. Wie gesagt, manchmal sehr dystopisch, manchmal sehr überzeichnet, positiv. Aber gerade bei Star Trek sehr augenscheinlich, dass da wirklich ein ganzes Universum im wahrsten Sinne gebaut wurde.
Also wir haben hier Erzählungen, die das Thema, ne, Zukunft einem näher bringen, technologische Entwicklungen, also wirklich ganze Welten und Geschichten, wie du sagtest, die aber sehr stark fundiert sind. Ne? Also das unterscheidet ja auch Science Fiction stark von Fantasy, eben dass ich naturwissenschaftliche Fakten auch dahinter habe, aber eben groß erzählt, mit einer großen Vision dahinter.
Naja, und die Erzählung ist ja immer nur so lange, bis es die Technologie dann gibt. Also Holodeck, auch das ist was man sich, glaube ich, so einfach nicht vorstellen kann, dass das mal funktioniert. Mittlerweile sind wir da auf dem Weg. Ich war in dem Holodeck, das bei Weitem nicht den Funktionsumfang hat, wie es in Star Trek gibt. Aber das Erlebnis kommt dem schon nahe. Also da, ja, irgendwann wird Science Fiction noch eingeholt.
Stichwort sich auf den Weg machen. Das, was wir im Bereich Foresight machen, Innovationsmanagement, ist ja eben auch, dass wir zukünftige Szenarien uns anschauen und eben Unternehmen dabei helfen, ja auch sich der Zukunft zu nähern. Gibt es dann eine Methode, die du besonders wirksam findest, die du im Alltag nutzt oder eben in Zusammenarbeit mit Unternehmen? Ihr guckt ja sicher keine Science-Fiction-Filme.
Da gibt's ganz verschiedene Methoden. Das heißt, welche ist am wirksamsten, kommt immer drauf an. Also es kommt darauf an, was ist das Ziel, welche Rahmenbedingungen habe ich, wen möchte ich da eben auch mit einbinden. Also beispielsweise im Design Thinking Prozess, da bin ich ja eher hier in der Gegenwart. Ich habe zum Beispiel eine konkrete Challenge, ein Problem, das ich gelöst haben möchte. Ich möchte in die Ideenfindung übergehen. Das heißt, das ist eine Methode, die ist sehr nutzerzentriert angelegt, sehr iterativ. Da gehe ich erstmal über das Prototyping heran. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Szenariotechnik bin, das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, da bin ich ja eher langfristig unterwegs, strategisch unterwegs. Da möchte ich eben herausfinden auch, welche Trends, welche technologischen Entwicklungen, und wir hatten jetzt gerade auch schon sehr viele ja angesprochen, werden mich beeinflussen und in welcher Art und Weise. Das heißt, ich projiziere da auch schon über sehr viele Jahre in die Zukunft und betrachte mögliche Entwicklungspfade dieser Technologien, um dann eben potenzielle Zukunftsbilder zu erarbeiten. Und diese potenziellen Zukunftsbilder ergeben eben zusammen eben für mich einen aufgespannten Zukunftsraum, in dem ich mich da bewege. Und da kann ich auch betrachten, was bedeuten diese Zukunftsbilder für mich? Also welche Chancen, welche Risiken beherbergen die für mich? Welche strategischen Ableitungen muss ich dann auch für meine Unternehmenstätigkeit treffen? Was wir da auch neben dieser Szenariotechnik auch noch entwickelt haben, ist, wenn wir eben dann auch mal sagen, wir machen das noch partizipativer in einem kürzeren Zeitraum und gehen direkt in die Zukunftsbildentwicklung, dass wir zum Beispiel extra Zukunftsworkshops durchführen, wo vor allem auch der Diskurs zwischen den Teilnehmenden und dieser iterative Prozess, um einzelne Zukunftsbilder auch zu erstellen, nochmal mehr im Fokus steht. Also um die Frage zu beantworten, ist auch wieder dieses, es kommt drauf an, es kommt auf das Ziel drauf an, es kommt auf den Zeithorizont drauf an, deswegen nicht pauschal beantwortbar.
Gut, das heißt, nichtsdestotrotz, es wird auch wieder eine Welt aufgemacht, Szenarien, um eben die Leute ins Denken zu bekommen, um Aha-Momente aufzulösen, wie die Christoph geschildert hat, als er Star Trek gesehen hat als Kind, um eben auch so, ne, Ideen vielleicht auch zu provozieren. Wie können sich Unternehmen auch weiterentwickeln? Würdest du denn als Filmkenner sagen, Christoph, dass es vielleicht auch durchaus reicht, den ganzen Tag Science-Fiction zu gucken?
Man kann den ganzen Tag auch mal Science-Fiction anschauen und es wird nicht langweilig und man nimmt auch immer wieder Inspiration mit. Aber ich glaube, es braucht den Austausch und es braucht das Befassen. Und ich glaube, es kann schon auch eine große Chance sein, in diesem Wechselspiel tätig zu sein. von der technologischen Seite zu kommen, aber auch aus dieser Welt der Kreativschaffenden, ne, die da ein Skript schreiben, die sich eine Story überlegen, die genau hinschauen, Mensch, wie kann so eine Zukunftsvision sein? Das ist ja im Prinzip die gleiche, aber die auch macht, nur vielleicht mit einer anderen Perspektive. Und ich glaube, in dem Dialog, da kann schon viel entstehen. Und der ein oder andere Tag nur Science Fiction darf auch sein. Vielleicht.
Wie viele Science-Fiction-Filme hast du letzte Woche gesehen als Vorbereitung für die heutige Podcast-Folge, Katrin?
Zwei.
Hast du eine Filmempfehlung generell zum Thema Zukunft? Ich sage bewusst nicht Science-Fiction, sondern ich sage Zukunft.
Ich würde es mal aufteilen, weil mir fallen zwei gute ein. Die wurden jetzt auch hier noch nicht genannt. Also ich mag persönlich total gern die Serie Westworld. Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, Virtual Reality, Brain-Computer Interfaces. Das ist nochmal eine andere Art von Simulation. Also da wird ja physisch eigentlich eine komplette Welt simuliert. Aber so nicht virtuell, sondern wirklich physisch aufgebaut. Das ist so ein Wilder Westen-Szenario eines Erlebnisparks, in dem Gäste, Teilnehmer in diesen Erlebnispark auch gehen können und dort eben ganz intelligente Androiden treffen, bei denen das schon gar nicht mehr unterscheidbar ist. Ist das jetzt ein Mensch? Ist das ein Android? Und dort eben ganz verschiedene Stories durchleben, je nachdem, welche Entscheidungen, welche Verhaltensweisen sie ans Tag legen. Und dort trifft man eben auch von eben wirklich ausgereifte Robotik über emotionale Intelligenz, um was es da geht und vor allem auch um dieses Thema Bewusstseinsentwicklung der KI, was dort eben gespiegelt wird. Und das finde ich eine super spannende Serie. Und jetzt für denjenigen, der vielleicht nicht so viel Zeit hat für ganz so viele Science-Fiction-Filme, kann ich noch eine Empfehlung mitgeben. Was ich super cool finde, ist Love, Death and Robots. Das sind so Kurzgeschichten, das ist im surrealen Bereich, das ist auch eher so ein Genre-Mix. Da wird man immer direkt in dieses Szenario hineingeworfen, auf ganz verschiedenen Welten mit ganz verschiedenen Akteuren. Und das ist sehr inspirierend, das kann ich empfehlen. Ja.
Vielen Dank für die zwei Empfehlungen. Und jetzt natürlich Christoph.
Also ich habe auch wieder Neues gelernt und werden wir dann doch das eine oder andere noch anschauen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin ein Fan von den Klassikern. Raumpatrouille Orion ist wirklich was ganz Altes in Schwarz und Weiß, weil es einfach auch so wahnsinnig ikonisch ist, so ein Stück Filmgeschichte. Ja, kann ich nur empfehlen, weil dieser Blick zurück in eine ganz andere Zeit und deren Blick auf Zukunft, das finde ich so spannend, auch immer wieder zu entdecken. Egal, ob es um das Rollenbild geht, das ja auch sehr der Zeit geprägt ist, bis hin zu wie Zusammenarbeit, wie Organisation funktioniert und was man sich so vorstellt, wie Zukunft aussieht. Ja, ist einfach spannend und es ist herrlich anzuschauen.
Wunderbar, vielen Dank, Christoph, auch für deine Top-Empfehlung. Wie gesagt, am Anfang hatte ich es ja schon gesagt, ich habe von dir sehr viele Empfehlungen, die muss ich alle noch abarbeiten. Was wir auf jeden Fall heute gelernt haben, ist, Zukunft findet nicht nur in der Forschung statt, sondern auch in kreativen Ideen und Erzählungen. Und Filme sind nicht per se nur Unterhaltung, sondern sie können tatsächlich auch so eine Art Trainingslager für Innovation sein und ein Innovationsmotor. Wir sprechen über Utopien, wir sprechen über Dystopien, am Ende sprechen wir über die Fähigkeit, Zukunft zu gestalten. Und vielen Dank, Katrin Singer und Christoph Reitl, für eure Einblicke, für die Einordnung in das Thema und dass ihr heute meine Gäste wart. Danke.
Sehr gerne, danke dir.